HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Karin Röder. Theodor Fontane steht heute im Mittelpunkt der Hörbuchzeit. Theodor Fontane lebte von 1819 bis 1898. Er war der Sohn einer Hugenottenfamilie, die sich im preußischen Neuruppin heimisch fühlte. Fontanes Vater war Apotheker. Auch Theodor ließ sich zum Apotheker ausbilden. Diesen Beruf gab er auf und arbeitete mit einer Unterbrechung als freier Mitarbeiter im Büro eines Ministeriums, später als Journalist. Seinen ersten Roman Vor dem Sturm veröffentlichte Theodor Fontane erst mit 59 Jahren, war dann bis ins hohe Alter überaus produktiv. Fontane gilt als einer der bedeutendsten deutschen Romanciers. Im Zusammenhang mit dem 200. Geburtstag von Theodor Fontane am 30. Dezember sind viele Hörbücher erschienen. Dorothee Meyer-Karweg hat zwei mitgebracht und nach der Musik hören wir noch einen Beitrag von Wolfgang Schneider zu einem weiteren Hörbuch mit Lesungen nach den Romanen von Theodor Fontane. Dorothee Meyer-Karweg, was stellen Sie uns als erstes vor?
Ja, also ich habe eine Hörbuchbox mit Lesungen mitgebracht und eine Hörspielbox, also wo die Romane und Erzählungen von ihm als Hörspiele umgesetzt wurden. Aber erstmal zur Lesung. Das Hörbuch heißt Gerd Westphal liest Theodor Fontane und diese Box enthält ausgewählte Gedichte und Balladen, dann noch die gekürzten Wanderungen durch die Mark Brandenburg und dann den autobiografischen Roman Meine Kinderjahre. Und diesen Roman, also diesen autobiografischen Roman schrieb er, als er in der Zeit, als er Effi Briest auch schrieb, an Depressionen litt. Und sein Arzt riet ihm dann doch mal was Leichtes zu schreiben, zum Beispiel eben Lebenserinnerungen. Und das hat er dann gemacht. Und das sind wirklich sehr anregende Geschichten aus dem Apothekerhaushalt seiner Eltern in Swinemünde an der Oder. Und gelesen wird das alles eben, wie gesagt, von Gerd Westphal. Der galt ja als Vorleser der Nation und schätzte Fontane neben Thomas Mann und Goethe eben ganz besonders.
Gerd Westphal ist ja 2002 in Zürich gestorben. Das heißt, die Lesungen sind älteren Datums. Von wann stammen sie denn?
Ja, sie sind zwischen 1989 und 1994 aufgenommen worden. Da war Gerd Westphal schon so Ende 60, Anfang 70 und er liest eben dann diese Lebenserinnerungen, auch die Wanderungen. Ja, wie so ein gestandener älterer Herr, der auf das Leben und die Menschen aus so einer höheren Warte blickt, schon viel erlebt hat, den nichts mehr so erschüttern kann, also mit großer Ruhe. Bei den Balladen ist das was anderes. Die inszeniert er wie auf der Bühne, da geht er aus sich raus. Nie übrigens ironisch gebrochen, sondern immer mit großer Achtung vor den Zeilen Fontanes. Und da hören wir jetzt mal einen Auszug aus Die Brück am Tay.
When shall we three meet again? Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um die siebente Stunde am Brückendamm, am Mittelpfeiler. Ich lösche die Flammen, ich mit. Ich komme von Norden her und ich von Süden und ich vom Meer. Hei, das gibt einen Ringel rein. Und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der in die Brücke tritt um die siebente Stunde, hei, der muss mit. Tand, tand ist das Gebilde von Menschenhand. Auf der Norderseite das Brückenhaus, alle Fenster sehen nach Süden aus, und die Brückners Leut ohne Rast und Ruh und in Bangen sehen nach Süden zu, sehen und warten, ob nicht ein Licht übers Wasser hin, ich komme, spricht, ich komme, trotz Nacht und Stürmes Flug, ich, der Edinburger Zug. Und der Brückner jetzt, ich sehe einen Schein am andern Ufer, das muss er sein. Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum. Unser Johnny kommt und will seinen Baum, und was noch am Baume von Lichtern ist, zünd alles an wie zum heiligen Christ. Der will heuer zweimal mit uns sein, und in 11 Minuten ist er herein. Und es war der Zug. Am Süderturm keucht er vorbei jetzt gegen den Sturm, und Johnny spricht, die Brücke noch. Aber was tut es, wir zwingen es doch. Ein fester Kessel, ein doppelter Dampf, die bleiben Sieger in solchem Kampf. Und wie's auch rast und rennt, wir kriegen es unter, das Element.
Ja, das ist dann anders am Schluss. Also das war ein Ausschnitt aus Die Brück am Tay, gelesen von Gerd Westphal. Die Ballade geht auf ein großes Unglück zurück, nämlich sie handelt vom Einsturz der Firth of Tay-Brücke in Schottland. Die war 1871 bis 1878 gebaut worden und schon anderthalb Jahre später dann im Sturm zusammengebrochen. Da fuhr gerade ein Zug drüber und da gab es sehr, sehr viele Tote. Und Fontane fügt jetzt das Motiv der Hexen aus Shakespeares Macbeth ein. Mit ihrem Spruch Tand, Tand ist das Gebilde von Menschenhand, mahnt er eben vor technikgläubigem Größenwahn.
Tja, könnte auch einen aktuellen Bezug haben. Welche Gedichte und Balladen sind denn sonst noch zu hören?
Ja, bekanntere sind Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland oder John Maynard oder Der blinde König. Und andere sind vor allem dann so eher für Kenner der preußischen Geschichte interessant und vielleicht bei denen bekannt. Die heißen dann Der alte Zieten oder Der alte Dessauer oder Prinz Louis Ferdinand und so weiter. Also das sind Gedichte, die heute ohne Geschichtskenntnis nicht mehr ganz so gut zu verstehen sind. Insgesamt würde ich sagen, ist die Hörbuchbox für die, die sich so mit Gerd Westphal in großer Ruhe in Fontanes Welt entführen lassen wollen.
Tja, und ich denke, das kann man auch mit ganz großem Genuss tun. Kommen wir zur nächsten Hörbox, Dorothee Meyer-Karwig. Die Hörspieledition nach Fontane-Texten. Welche Hörspiele wurden hier zusammengetragen?
Ja, es sind insgesamt 8 Hörspielinszenierungen nach Romanen und Erzählungen von Fontane. Darunter sind Bekannte wie Effi Briest oder Frau Jenny Treibel oder Irrungen Wirrungen. Dann gibt's noch eine Umsetzung des Krimis Unterm Birnbaum und Hörspiele nach Werken, die nicht ganz so bekannt sind von Fontane. Unwiederbringlich beispielsweise Schach von Wutenow, Cecile oder Mathilde Möhring.
Und aus welcher Zeit stammen diese Produktionen?
Also das älteste Hörspiel Unterm Birnbaum, das ist von 1948. Das hat damals Radio Stuttgart produziert, also das ist der heutige SWR. Und das neueste heißt Frau Jenny Treibel und das ist von 1988 produziert von der Deutschen Welle.
Hört man die unterschiedliche Entstehungszeit der Inszenierungen?
Ach, eigentlich erstaunlich wenig. Also in den frühen gibt es vielleicht ein bisschen mehr Pferdegetrappel zu hören oder mehr Stühle rücken und räuspern. Die neuen sind dann doch etwas schlanker produziert, aber auch da gibt es jetzt keine so avantgardistischen Regieeinfälle.
Dorothee Meyer-Karwig, welchen Ausschnitt haben Sie uns mitgebracht?
Wir hören einen Ausschnitt aus der jüngsten Produktion, nämlich von 1988, produziert von der Deutschen Welle, Frau Jenny Treibel. Jenny Treibel stammt aus ärmlichen Verhältnissen, hat aber Kommerzienrat Treibel geheiratet und ist damit gesellschaftlich aufgestiegen. Sie tut aber immer so, als würde ihr Geld und Ansehen überhaupt nichts bedeuten. Und bei einem Ausflug kommt sie nun ins Gespräch mit Professor Willibald Schmidt. Der hatte früher um sie geworben, aber sie hatte ihn wegen seiner Armut abgelehnt. Doch im Gespräch tut sie so, als würde sie nun ihre Heirat bedauern.
Sie wissen, wie gut Treibel ist und dass ich ein dankbares Gefühl für seine Güte habe. Trotzdem muss ich leider aussprechen, es fehlt mir dem Manne gegenüber jene hohe Freude der Unterordnung, die doch unser schönstes Glück ausmacht und so recht gleichbedeutend ist mit echter Liebe.
Ach, Jenny, was versäumt ist, ist versäumt. Aber eine Frau wie Sie, die findet doch im Leben selbst ihren Trost. Sie sind doch eine glückliche Mutter. 2 Söhne sind Ihnen herangewachsen, gesund, von guter Bildung und guten Sitten. Otto hat sich nach Neigung verheiratet und sein Herz einer reichen und schönen Dame geschenkt. Helene ist, soviel ich weiß, Gegenstand allgemeiner Verehrung. Und wenn ich recht berichtet bin, so bereitet sich im Hause Treibel ein 2. Verlöbnis vor und Helenes Schwester steht auf dem Punkte, Leopolds Braut zu werden.
Wer sagt das? Sie können gar nicht ahnen, Freund, wie mich das alles reizt. Leopold ist ein Kind und darf sich überhaupt nicht nach eigenem Willen verheiraten. Am wenigsten aber nach dem seiner Schwägerin Helene. Das fehlte noch.
Tja, das fehlte noch, dass ihr Sohn Leopold eine arme junge Frau heiratet. Also da zeigt sich ihr wahres Gesicht. Das ist einer der wenigen witzigen Romane von Fontane, mit Karin Buchali als Jenny Treibel, Manfred Heidmann als Professor Schmidt, Walter Gontermann als Erzähler und anderen mehr. Bei den anderen Hörspielen, da machen zum Teil auch bekannte Schauspieler mit. Klaus-Maria Brandauer ist dabei, Gerd Westphal selbst, der ja auch Regie eine lange Zeit geführt hat, Hans Petsch und andere.
Also insgesamt klingende Namen, Dorothee Meyer-Karwick. Ihr Fazit?
Ach, insgesamt ist es wirklich eine schöne Hörspielbox mit Schätzen aus den Rundfunkarchiven. Und die lädt dann auch dazu ein, sich wieder mit den Romanen und Erzählungen von Theodor Fontane zu beschäftigen.
Die große Hörspieledition von Theodor Fontane wird gesprochen von Klaus-Maria Brandauer, Gerd Westphal, Hans Petsch und vielen anderen mehr. Die 12 CDs dauern 13 Stunden und 53 Minuten und kosten rund 30 Euro. Sie sind erschienen bei DAV, der Audioverlag. Darauf sind auch Produktionen von NDR, RBB, BR, SWR und der Deutschen Welle. Zuvor sprachen wir über die Hörbuchbox Gerd Westphal liest Theodor Fontane, Geschichte und Balladen, meine Kinderjahre, Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Diese Hörbuchbox enthält 6 MP3-CDs, sie dauern 40 Stunden und 19 Minuten. Kostenpunkt 49 Euro. Der Hörverlag hat sie herausgebracht. HR2 Kultur, Hörbuchzeit. Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane am 30. Dezember hat der Audioverlag DAV die bisher mit Abstand größte Fontane-Hörbuchsammlung veröffentlicht. Der Titel »Die großen Romane«. Die Sammlung enthält alle seine wichtigen Romane vom frühen historischen Epos »Vor dem Sturm« bis zu den posthum veröffentlichten Werken »Der Stechlin« und »Mathilde Möhring«. Über 80 Stunden Hörstoff auf 14 MP3-CDs. Unser Kritiker Wolfgang Schneider hat diesen Fontane-Hörmarathon absolviert und teilt uns hier seine Eindrücke mit.
Was ist los mit Schulzki? Der Weinhändler, der beim Gastwirt Abel Ratschek Schulden eintreiben und sich dann am Morgen wieder auf die Reise machen wollte, reagiert nicht auf das Klopfen des Hausknechts. Später werden Pferd und Kutsche Schulzkis in der Oder gefunden. Ein Unfall? Oder hat Ratschek etwas damit zu tun? Seine Nachbarin, die hexenhafte alte Jeschke, will bei Nacht Verdächtiges beobachtet haben. Der Wirt hat offenbar mitten in der Nacht etwas Längliches unterm Birnbaum verbuddelt.
»Wat he man het«, murmelte sie vor sich hin. Aber ehe sie sich aus ihren Mutmaßungen heraus ihre Frage noch beantworten konnte, sah sie, wie der ihr auf Minuten aus dem Auge gekommene Ratschek von der Tür in den Garten trat und mit einem Spaten in der Hand rasch auf den Birnbaum zuschritt. Hier grub er eifrig und mit sichtlicher Hast und musste schon ein Gutteil Erde herausgeworfen haben, als er mit einem Male das Graben aufgab und sich aufs Neue nach allen Seiten hin umsah.
Theodor Fontane, berühmt für seine komplexen Frauengestalten und seine feinnervige realistische Romankunst, hat auch einen richtigen Krimi geschrieben. Unterm Birnbaum heißt er und wird hier eindringlich von Joachim Höppner gelesen. Die Handlung spielt im Oderbruch, sozusagen Macbeth auf dem Dorf. Wie bei Shakespeare beschließt ein Ehepaar, durch Mord gesellschaftlich voranzukommen. Kein Königspaar, sondern Abel und Ursula Ratschek, die ihre Gastwirtschaft gern ein wenig ausbauen würden, wenn nur das Geld nicht so knapp wäre. Armut ist das Schlimmste, so ihre Devise, und der Weinhändler muss dran glauben. Ja, das liebe Geld. Es ist ein Leitmotiv in den 11 Fontane-Romanen, die in der umfangreichsten Hörbuchbox zum Fontane-Jubiläum in vorzüglichen Lesungen versammelt sind. Etwa auch in den Poggenpools, dem späten Roman über eine Berliner Familie aus dem verarmten Adel. Es mangelt an vielem. Sohn Leo von Poggenpool, schneidiger Leutnant, leichtlebiger Schuldenmacher und erklärter Liebling der Mutter, kann sich kaum die Heimreise mit der Bahn zu deren Geburtstag leisten. Auch beim Geschenk für Mutter wird es knapp.
»Ja, junger Herr, wie viel wollen Sie denn wohl anlegen? Wollen? 1 Million. Aber können, Friederike, können. Da sitzt es, da hapert es. Über Über, na, ich will lieber keine Summe nennen, nur bloß was Nettes, was Sinniges muss es sein. No, ich denke mir eine Primel. Gut, Primel. Primel passt ganz vorzüglich.
Der ganze Stolz der Poggenpools sind die militärischen Heldentaten ihrer männlichen Vorfahren im Dienst Preußens. Insbesondere Major Balthasar von Poggenpool, der bei einer Schlacht im Jahr 1758 eine halbe Stunde lang einen Kirchhof hielt, bevor er selbst unter den Toten lag. Ein Gemälde in der Wohnung zeigt diese legendäre Szene. Nur leider, und da haben wir den feinen Humor Fontanes, erlebt dieses Gemälde wieder und wieder seinen Absturz, wenn Hausmädchen Friederike Staub wischt.
Bei welcher Gelegenheit dann das Bild, wenn auch nicht geradezu regelmäßig, so doch sehr, sehr oft von der Wand herabglitt und über die Lehne weg auf das Sofa fiel. Es wurde dann jedes Mal beiseite gestellt und nach dem Frühstück wieder eingegipst. Was alles indessen nicht recht half und auch nicht helfen konnte, denn die ganze Wandstelle war schon zu schadhaft. Und über ein kleines, so brach der eingegipste Nagel wieder aus und das Bild glitt herab. Jott, sagte Friederike, dass er da so gestanden hat, na ja, das war ja vielleicht ganz jod, aber nur so gemahlen, es sitzt nicht und sitzt nicht.
Gut sitzt hier dafür die unverkennbare Stimme des 2002 verstorbenen Gerd Westphal. Er hat gleich 6 der Romane dieser Sammlung eingelesen, darunter Effi Briest und den erst 8 Jahre nach Fontanes Tod veröffentlichten Nachlassroman Mathilde Möhring. Man hört immer wieder beeindruckt, wie Westphal die Nuancen in den Dialogen Fontanes zur Geltung bringt. Das größte Hörerlebnis dieser Edition aber sind die 14 Stunden des Stechlin. Gelesen wird diese späte, die skeptische Weltweisheit des alten Fontane resümierende Plauderkunstwerk von dem ebenfalls 2002 verstorbenen Hans Pätsch. Nichts als Gespräche, bevorzugt über die Zeichen der Zeit, den gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Wandel, die Reize des Neuen und die Vorzüge des Althergebrachten. Gleich zu Beginn kündigt sich Besuch an beim Grafen Stechlin. Sein Sohn Woldemar, der dafür das damals modernste Medium nutzt. Freundlich lästert der Alte.
Es ist das mit dem Telegrafieren solche Sachen. Manches wird besser, aber manches wird auch schlechter. Und die feinere Sitte leidet nun schon ganz gewiss. Schon die Form, die Abfassung. Kürze soll eine Tugend sein, aber sich kurz fassen heißt meistens auch sich grob fassen. Ich hatte mal einen Freund, der ganz ernsthaft versicherte, der hässlichste Mops sei der schönste. So lässt sich jetzt beinahe sagen, das gröbste Telegramm ist das feinste. Wenigstens das in seiner Art vollendetste.
Wer würde da heute nicht an Twitter denken? Wer es gern länger und ausführlicher hat, für den ist diese Box das schönste Geschenk zum Fontane-Jubiläum. Insgesamt über 80 Stunden, keine knarzenden alten Hörspielfassungen, sondern vorzügliche Lesungen der Originaltexte, fast alle ungekürzt. Hier kann man das genießen, worauf es bei Fontane ankommt. Weniger die Plots, die oft nach konventionellen Mustern gestrickt sind, man denke an Effi Briest, problematische Ehe, Affäre, Duell, sondern die Finessen der Dialoge und das feine Gewebe der Motive. Der Zauber steckt immer im Detail, schrieb Fontane in einem Brief. Dieses Motto ist die beste Anweisung zum Hören seiner Romane.
Wolfgang Schneider besprach die Hörbuchbox Theodor Fontane, die großen Romane, mit Lesungen von Vor dem Sturm, Grete Minde, L'Adultera, Unterm Birnbaum, Cecile, Irrungen, Wirrungen, Unwiederbringlich, Frau Jenny Treibel, Effi Briest, die Poggenpools, der Stechlin und Mathilde Möhring. Die gekürzte Fassung lesen Gerd Westphal, Hans Pätsch, Heiner Schmidt, Wolfgang Büttner, Kurt Böwe und andere. Die 14 MP3-CDs dauern 81 Stunden und 4 Minuten. Sie kosten rund 80 Euro. Erschienen sind sie bei DAV, der Audioverlag. Auch diese Produktionen wurden von ARD-Anstalten aufgenommen, und zwar von BR, NDR, MDR, SWR, SR und HR. Arthur Köstler ist 1905 in Budapest geboren. Der Sohn eines Industriellen studierte Elektrotechnik und Psychologie in Wien. Ab 1926 war er Journalist, unter anderem in Berlin, Paris und in der UdSSR. Als Mitglied der Kommunistischen Partei war er bis zu seinem Austritt 1938 aktiv. 1940 zog er nach London, schrieb Romane und seine Memoiren. Dorothee Meyer-Karwig, Sie sprechen heute über die Lesung des Romans Sonnenfinsternis. Die Geschichte des Manuskripts ist auch ganz interessant. Arthur Köstler schrieb diesen Roman 1939 im französischen Exil auf Deutsch. Seine damalige Lebensgefährtin übersetzte den Text ins Französische. Das Original ging aber verloren. Was geschah dann?
Ja, Arthur Köstler übersetzte seinen eigenen Roman später anhand der englischen Ausgabe zurück ins Deutsche. Und erst 2015 fand dann der Kasseler Germanist Matthias Wesel das verschollene Original in einer Zürcher Bibliothek. Und diese Originalfassung ist dann Grundlage für die ungekürzte Lesung des SWR im Jahr 2018 gewesen, die hier nun als Hörbuch vorliegt.
Worum geht es in Sonnenfinsternis?
Ja, das ist ein Roman, der mit dem stalinistischen Terror abrechnet, ohne Stalin auch nur einmal zu erwähnen. Der wird immer nur die Nummer 1 genannt. Und Held der Geschichte ist der einstige Volkskommissar Rubaschow. Der war lange von der Revolution überzeugt und glaubte, die Partei kann sich nicht irren. Und so hatte er dann selbst andere denunziert und auch vors Erschießungskommando gebracht. Darunter einen jungen Mann, Richard, einen wirklichen Kommunisten, der aber schon mal mitunter die Schriften der Partei kritisiert hatte. Dann sogar Rubaschows Sekretärin und Geliebte Arlova. Die sollte aus den Bibliotheken Schriften plötzlich in Ungnade Gefallener entfernen. Das tat sie nicht rasch genug. Und dann noch etliche andere, die eben Rubaschow ans Messer lieferte. Und sobald man nämlich anderer Meinung ist als die Nummer 1, übersetzt eben mit Stalin, dessen Befehle nicht schnell genug ausführt oder auch nur mit jemandem Kontakt hat, der dieser Verbrechen verdächtigt wird, gilt man eben schnell in dieser Zeit als Konterrevolutionär und wird mit dem Tode bestraft. Rubaschow beginnt dann nach und nach zu zweifeln. Dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen von Ilja Richter.
Unsere Prinzipien waren alle richtig, aber unsere Resultate waren alle falsch. Das ist ein krankes Jahrhundert. Wir erkannten die Krankheit und ihre Struktur mit mikroskopischer Schärfe. Aber wo wir das Messer ansetzten, um zu heilen, entstand bloß ein neues Geschwür. Unser Wollen war hart und rein. Die Menschen sollten uns lieben, aber sie hassen uns.
Tja, scheint so, dass diese Zweifel von Rubaschow anderen bekannt wurden, denn eines Morgens wird er dann selbst verhaftet, ist also nun selbst den politischen Säuberungen der Partei zum Opfer gefallen. Und dann kommt er ins Gefängnis und dort wird er immer wieder verhört, und zwar zuerst von seinem ehemaligen Freund Iwanow. Beide haben Seite an Seite für die Revolution gekämpft und nun stehen sie sich gegenüber und die Anklage wiegt ziemlich schwer.
Wenn ihr alle Beweise habt, wozu brauchst du dann noch mein Geständnis? Beweise wofür übrigens? Unter anderem, sagte Iwanow langsam, Beweise für das geplante Attentat gegen Numero 1. Wieder verstrichen einige Sekunden. Rubaschow setzte seinen Zwicker auf. Gestatte, sagte er ruhig, dass ich nun meinerseits dich etwas frage. Glaubst du selbst an diesen Blödsinn oder tust du nur so? In Iwanows Augenwinkeln spielte das frühere, fast zärtliche Lächeln. Ich sagte dir doch, wir haben Beweise, genauer Geständnisse, noch genauer, das Geständnis des Mannes, der in deinem Auftrag das Attentat durchführen sollte.
Tja, trotz dieser schweren Anklage will der Freund Iwanow ihm helfen und rät Rubaschow dann, ein Teilgeständnis abzulegen. Dann käme er mit 20 Jahren Verbannung davon, sonst droht eben die Exekution. Rubaschow weigert sich dann zuerst, will das Spiel nicht mehr mitspielen, was er lange eben selbst gespielt hat. Und ja, dann im Gefängnis erlebt er dann, wie ein guter Freund, und zwar ein Matrose des Panzerkreuzers Potjemkin, an seiner Zelle zur Erschießung vorbeigeschleift wird und dann wimmert und weint. Und das nimmt ihn ganz besonders mit.
Es fiel ihm immer noch schwer, die wachspuppenhafte Figur, die sie in jenen wenigen Sekunden durch sein Blickfeld geschleift hatten, mit dem nassen Gesicht und den steifen, schlittenfahrenden Beinen mit Bogrow zu identifizieren. Nachträglich erst fielen ihm die weißen Haare ein. Was hatten sie vorher mit Bogrow angestellt? Was hatten sie mit dem einstigen Matrosen, dem späteren Flottenkommandeur gemacht, bis diese wimmernden Kindertöne aus seinem Halse kamen? Hatte die Arlova auch so gewimmert, als man sie über den Korridor schleifte? Rubaschow setzte sich auf und lehnte die Stirn gegen die Wand, hinter der Numero 402 schlief. Er fürchtete, sich noch einmal übergeben zu müssen. Er hatte sich den Tod der Arlova bisher niemals in diesen Einzelheiten vorgestellt. Er war bisher ein abstrakter Prozess gewesen. Er hatte ein Gefühl des scharfen Unbehagens bei ihm hinterlassen, aber an der logischen Richtigkeit seiner Handlungsweise, an seinem Recht vom Standpunkte der revolutionären Moral, hatte er bisher nicht gezweifelt. Jetzt, in der Übelkeit, die seinen Magen hob, die Pritsche schaukeln machte und den nassen Schweiß aus seiner Stirne trieb, erschien ihm seine vergangene Denkweise wie eine Geisteskrankheit.
Eine späte Erkenntnis. Wie geht es weiter mit Rubaschow im Gefängnis?
Ja, ich sag mal, die Verhörmethoden ändern sich und im Weiteren geht es dann eben darum, ob er dieses Teilgeständnis unterschreibt, um am Leben zu bleiben und, wenn er das tut, ob es dann überhaupt nutzt.
Das hört sich schon sehr dramatisch an. Wie ist das Ganze denn geschrieben, Dorothe Meyer-Karwick?
Also ab dieser Verhaftung sind wir mit Rubaschow im Gefängnis, mit ihm sozusagen in der Zelle oder beim Verhör. Und wir folgen dann Rubaschows Erinnerungen an Personen, die er eben ans Messer lieferte und deren Geschichte ruft er sich so in Erinnerung und wir folgen seinen Gedanken über den Prozess und die Folgen und eben die Partei, an der er mehr und mehr zweifelt.
Arthur Köstler hatte ja wohl auch selbst Erfahrungen mit Gefangenschaft und Todesdrohung.
Ja, Köstler war als Mitglied der Kommunistischen Partei und als Journalist 1937 als Kriegsberichterstatter nach Spanien gegangen und er wurde dann von Francos Truppen gefangen genommen und als Spion zum Tode verurteilt. Und erst nach 90 Tagen wird er dann wieder freigelassen. Und da hat er eben den faschistischen Terror kennengelernt und gleichzeitig hat er natürlich von den großen stalinistischen Säuberungen und Schauprozessen gehört und wandte sich dann rigoros vom Kommunismus ab. Also er gilt als der bedeutendste Renegat der KPD.
Wir haben den Schauspieler Ilja Richter als Interpreten gehört. Wie gefällt er Ihnen über die immerhin fast 11 Stunden?
Ja, also ich habe Ilja Richter in den 70er Jahren als Moderator der Musiksendung Disco kennengelernt. Er ist aber sehr vielseitig. Also er ist ein gestandener Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger auch, Autor und auch Bühnenregisseur und eben Hörbuchinterpret. Und ich finde, er macht das hier ganz hervorragend. Er schafft es, uns in diese extrem beklemmende Situation des Gefängnisses mitzunehmen. Und Ilja Richter liest hier sehr präzise, man spürt alle Gefühlsnuancen der handelnden Personen, die Angst, die sich schnell bei allen einstellt, die miteinander zu tun haben. Sie könnten die Nächsten sein, denunziert werden und dann der Konterrevolution bezichtigt werden. Gerade diese Verhörsituationen sind großartig, da kämpfen immer zwei Männer mit Worten miteinander, setzen sich auseinander, versuchen den anderen mit Logik zu überzeugen, allerdings Rubaschow sitzt eben der Tod dann im Nacken.
Dorothe Meyer-Karwick, was ist Ihr Gesamteindruck dieser Romanlesung?
Ja, ich finde, es ist ein sehr beklemmender Roman, der die Mechanismen totalitärer und diktatorischer Systeme aufdeckt. Und das Ganze wird dann auch noch hervorragend interpretiert.
Arthur Köstler, Sonnenfinsternis. Der Sprecher ist Ilja Richter. Die MP3-CD dauert 10 Stunden und 48 Minuten. Sie kostet 10 Euro. Produziert hat sie SWR 2 und erschienen ist sie bei DAV, der Audioverlag. Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Sabine Ludwig ist 1954 in Berlin geboren. Sie studierte Germanistik, Romanistik und Philosophie und machte ihr Staatsexamen. War auch nach dem Studium kurze Zeit Lehrerin an einem Berliner Gymnasium. Seit 1987 schreibt Sabine Ludwig Geschichten für Kinder, verfasst Hörspiele und Theaterstücke. Ludwig hat viele Kinderbücher geschrieben, zum Beispiel Die besten Rabeneltern der Welt oder Die schrecklichsten Mütter der Welt oder Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Und sie ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Angefangen beim Bettina von Arnim-Preis für Kurzgeschichten 1993 bis zum Heidelberger Leander für das Gesamtwerk in 2018. Dorte Meyer-Karwig, nun stellen Sie uns das Werk von Sabine Ludwig vor. Es hat den Titel O Besenstiel, Weihnachtsbaumgeschichten. Erzählen Sie uns bitte, um was es hier genau geht.
Ja, also hier haben wir Adventsgeschichten für Kinder vor uns. Die sind lustig, nachdenklich und mitunter auch mal besinnlich. Und das Besondere ist, es wird keine heile Welt vorgegaukelt, sondern es geht hier um Geschwisterstreit, nahezu unerfüllbare Wünsche oder zum Beispiel auch die Probleme einer Patchwork-Familie. Das Ganze wird immer aus Sicht der Kinder erzählt. Und zum Thema Patchwork-Familie, da hören wir mal einen kurzen Ausschnitt. Es liest Julian Greis.
Leni ist meine Schwester. Meine große Schwester. Sie ist schon 13 und ich bin 9. Lenis Mama ist nicht meine Mama, aber ihr Papa ist auch mein Papa. Und das ist manchmal echt kompliziert. Leni wohnt bei ihrer Mama und dem neuen Mann und dem neuen Kind. Leni hat nämlich einen Bruder, einen kleinen Bruder. Seine Mama ist auch Lenis Mama, aber sein Papa ist nicht ihr Papa. Der Bruder heißt Leon. Er ist ein halbes Jahr jünger als ich, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Jedes zweite Wochenende ist Leni bei uns und die Hälfte der Ferien auch. Und eigentlich sollte sie jedes zweite Jahr an Heiligabend bei uns sein und dafür am ersten und zweiten Feiertag bei ihrer Mutter. Dieses Jahr wären wir also wieder dran gewesen. »Ich habe so ein tolles Geschenk für dich«, habe ich gesagt. »Das gibst du mir dann eben am 26.«, sagte Leni. Aber sie hat mich nicht angeschaut dabei. »Das ist nicht dasselbe«, habe ich gerufen. Leni hat mit dem Finger in der Teigschüssel gerührt und ihn abgeleckt. »Hab doch gesagt, dass sie Süßes mag.« »Leon hat auch ein Geschenk für mich. Der kann dir das ja später geben.« Das Geschenk von diesem Leon war bestimmt saublöd. Leni hat schon wieder den Finger in die Teigschüssel gesteckt. Mama kann das nicht leiden, aber sie hat so getan, als würde sie es nicht sehen. Meine Mutter besorgt dieses Jahr sogar einen richtigen Baum. Bei Leni gibt es sonst nie einen Weihnachtsbaum, nur irgendwelche Zweige mit elektrischen Lichterketten dran. Ich stelle mir das grässlich vor. Unser Weihnachtsbaum ist auf jeden Fall schöner, habe ich gerufen. Streitet euch nicht, hat Mama gesagt. Ich bespreche das heute Abend mit Papa. Wir finden eine Lösung.
Tja, gar nicht so einfach, alle in einer Patchwork-Familie zu Weihnachten unter einen Hut zu bringen. Und im nächsten Ausschnitt geht es um einen ganz besonderen Weihnachtswunsch, erzählt von der Schwester der kleinen Lulu. Die kleine Lulu wünscht sich seit Jahren ein Pferd, aber das geht nicht, denn die Familie wohnt in einer Etagenwohnung. Die Eltern wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Immerhin vor Weihnachten fahren sie dann mit den beiden Töchtern zu einem Reiterhof. Ob die Töchter denn zum Reitunterricht angemeldet werden sollen, fragt die Besitzerin. Nein, nur mal gucken, meint der Vater. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, es liest Lisa Ohm.
Unsere Schettis und Blümchen stehen auf der Weide. Die können Sie gern anschauen, hat die Frau gesagt. Und uns für Blümchen eine Möhre gegeben. Unter Blümchen habe ich mir ein zierliches, hübsches Pferd vorgestellt. Aber der Gaul, der so hieß, war überhaupt nicht hübsch. Er war riesig. Man hätte eine Leiter gebraucht, um darauf zu klettern. Und er war weiß. Aber nicht schneeweiß, sondern eher schmutzig weiß. Wie Schnee, wenn er schon lange auf der Straße liegt. Und das Weiß war gesprenkelt mit dunklen Flecken. Es sieht aus wie kleiner Onkel, hat Mama gesagt. Aber das Pferd von Pippi Langstrumpf ist viel schöner und vor allem nicht so groß. Diesen Gaul hätte selbst Pippi nicht hochheben können. Doch Lulu war begeistert von Blümchen. Das will ich! Ich habe auf die zottigen Chattys gezeigt. Guck mal da, die Ponys. Die sind doch viel netter. Psst, hat Mama gezischt. Ein Pony macht die Sache nicht besser. Aber es passt auf den Balkon, hab ich zurückgezischt. Außerdem kann man mit so einem Pony spazieren gehen. Ich hab mir schon vorgestellt, wie ich es an der Leine ausführe. Aber Lulu hat sich nicht die Bohne für die Shettys interessiert. Wir haben also da gestanden und Lulu hat mit der Möhre gewedelt und irgendwann kam dann Blümchen angetrabt. Hat geschnaubt und mit lautem Knacken die Möhre gefressen, die Lulu ihr hingehalten hat. Mir wurde langsam kalt, aber Lulu wollte nicht nach Hause. Sie wollte das Pferd. Wir können es nicht mitnehmen, Luise, hat Mama gesagt. Genau, im Auto ist doch schon der Baum, hab ich gesagt. Außerdem passt es nicht in unser Auto. Da bräuchte man schon einen 12-Tonner, meinte Papa. Und dann machte Lulu das, was sie immer macht, wenn etwas nicht nach ihrem Kopf geht. Sie fing an zu toben.
Was heißt hier toben? Sie brüllt wie am Spieß. Tja, was tun? Da müssen die Eltern sich was einfallen lassen. Und das tun sie auch und das ist ganz witzig erzählt. Also alle Geschichten haben einen einigermaßen guten Ausgang. Aber einfach ist es eben nicht, alle Wünsche und Bedürfnisse zu Weihnachten zu befriedigen.
Wie gefallen Ihnen denn die Sprecher, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, es sind Bekannte und Unbekanntere dabei. Sie lesen sehr unterschiedlich. Ursula Illert liest so eher ein bisschen großmütterlich. Julian Greis, den wir gehört haben, Lisa Ohm, aber auch Jens Wawrczeck oder Leonie Lander. Die schlüpfen sehr in diese Rollen als Kinder bzw. Jugendliche. Und das Gute, finde ich, ist so der Wechsel. Das ist alles schon ganz schön stimmig. Also insgesamt sind es Weihnachtsgeschichten, die schon meist recht nah sind am realen Leben, in dem es eben gerade zu Weihnachten manche Probleme gibt, die gerade zu kulminieren, hier aber eben ganz gut ausgehen und zum Teil eben ganz witzig erzählt.
Sabine Ludwig, Obesenstiel, Obesenstiel, Weihnachtsbaumgeschichten. Es sprechen Sabine Ludwig, Muriel Bielenburg, Julian Greis und viele andere. Die zwei CDs dauern 2 Stunden und 6 Minuten. Sie kosten 13 Euro. Empfohlen wird dieses Hörbuch ab 8 Jahren. Es ist erschienen bei Oettinger Audio. Dieses Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Dezember in der Sparte Kinderhörbuch. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Wir verabschieden uns.
Dorothee Meyer-Karwig
und Karin Röder.